So viel ist dem zugegebenermaßen etwas ausgefransten Titel der heutigen Veranstaltung ja schon zu entnehmen, dass es mal nicht um einen ganz bestimmten dieser zahlreichen Waffengänge gehen soll. Also es soll nicht im Speziellen um Afghanistan gehen, auch gar nicht im Speziellen um Irak und Libyen, sondern gerade das Nebeneinander, diese Anhäufung von lauter ziemlich machtvollen militärischen Einsätzen des freien Westens in wechselnden Bündnissen, aber in der Regel unter der Führung der Amis, hat uns mal dazu bewogen, mal wieder generell ein paar grundlegende Argumente dazu loszuwerden, was das eigentlich für eine, was das für eine Weltordnung ist, in der diese Kriege nach maßgeblicher Meinung der Macher immer wieder fällig sind. So viel ist ja auf jeden Fall zu entnehmen, das entgeht keinem, in der Hinsicht muss man gar nicht große Worte machen, dass, wie gesagt, die Zustände auf der Welt ziemlich unzivil sind, neben aller friedlich abgewickelten Ökonomie, neben aller globalisierten Marktwirtschaft, die es ja auch gibt, einfach daneben und dazwischen, seit 10 Jahren, zwei große Kriege, die immer noch einfach laufen, ungerührt fängt die NATO einen dritten Krieg an, der überhaupt nur im Vergleich zu diesen gigantischen Waffengängen, die sie dort in Afghanistan und Irak am Laufen haben, etwas kleiner erscheint. Also einerseits unzivil, gleichzeitig kann auffallen, unzivil heißt gar nicht unzivilisiert, im Sinn von, da wird einfach drauf losgeschlagen. Unzivilisiert geht es überhaupt nicht zu, insofern gerade die Protagonisten der militärischen Gewalt selber schwer Wert drauf legen, dass sie das alles im Rahmen des Erlaubten, des völkerrechtlich Erlaubten und teilweise sogar des völkerrechtlich Gebotenen abwickeln. Auch das ist bemerkenswert und auch dazu werden ein paar Argumente dann fallen. Eins kann man an der Stelle auf jeden Fall schon mal sagen. Gerade in Bezug auf das Verhältnis von Völkerrecht und militärischer Gewalt ist eine gewisse Neuerung insofern zu verzeichnen, als der alte Ruf, den das Völkerrecht mal hatte, sein Grundprinzip ist die Wahrung und Achtung der Souveränität, das galt mal als ein absolutes Prinzip, es gab mal ein absolutes Interventionsverbot, nicht, dass es jemals praktisch sich jemand dran gehalten hätte, aber das war mindestens mal der Ruf, den das Völkerrecht hatte und den es um sich verbreitet hat. Insofern sollte man sich immer denken, als das zivilisiert die Gewalt in dem Sinne, dass es sie beschränkt. Da war Gewalt richtig, da war das Völkerrecht richtig gedacht, als das ist das Gegenteil von Einsatz von Gewalt. Durch Völkerrecht wird der Einsatz militärischer Gewalt zwischen Staaten, wenn schon nicht verhindert, nicht absolut aus der Welt geschafft, aber doch auf das nötige Minimum beschränkt. Umgekehrt, Krieg galt als die unschöne Ausnahme davon. Davon, und das wird euch nicht entgangen sein, ist heute im Wesentlichen nicht mehr die Rede, wenn über die rechtliche Dimension, nenne ich es mal, solcher Waffengänge geredet wird. Es gab zwischendurch mal diese Phase, da hatte richtig umgekehrt das Völkerrecht den Ruf gehabt, mit seinem Gebot der Wahrung und Achtung der Souveränität, mit dem obersten Prinzip der Nichteinmischung, ist es eigentlich nichts weiter als ein Schutzschild für üble üble Gesellen, die irgendwo an der Macht sind und ihre Völker schinden oder sich illegale Waffen, die ihnen nicht zustehen und so weiter, beschaffen. In dem Sinn sind die Völkerrechtsmacher selbstkritisch geworden und sind auch tätig geworden. Und an diese Schranke Souveränität und so weiter halten sie sich nicht, aber da scheuen sie sich gar nicht trotzdem oder gerade deswegen darauf zu bestehen, dass sie im Recht sind. Also ihr Völkerrecht haben sie in all der Zeit, innerhalb der letzten 10 Jahre, gewaltig aufgemotzt, und inzwischen ist unter verschiedenen Titeln das Intervenieren, das Eingreifen, das militärische Zuschlagen irgendwo auf der Welt, wo man es gerade für fällig hält, nicht ein irgendwie noch, naja, vor dem Völkerrecht irgendwie zu rechtfertigende Angelegenheit, sondern genau umgekehrt. Inzwischen ist es so, und in der Öffentlichkeit ist es schon gleich so inzwischen aufgenommen und angekommen, dass das Zuschlagen, wenn es die Richtigen machen, eine Frage des menschenrechtlichen und völkerrechtlichen Anstands ist. Was dabei auch noch auffällt, das ist, dass, und das passt ja auch dazu, wenn in dem Sinne militärisches Eingreifen den Ruch der sich immer noch und immer schwer zu rechtfertigenden Ausnahme vom eigentlich gebotenen Frieden halten, nicht einmischen, wenn sie das verloren hat, dann ist auch alles im Prinzip obsolet geworden, was in die Richtung geht, man müsste, um es der Öffentlichkeit schmackhaft zu machen, den gewalttätigen Gehalt der kriegerischen Gewalt weglügen, so tun, als ob sie nur halb so wild wäre, als ob es eigentlich gar nicht, als ob da eigentlich gar nicht richtig zugeschlagen würde. Ich weiß nicht, ob ihr euch nachher erinnern könnt, es gab beim Jugoslawienkrieg eine große Scheu in der deutschen Öffentlichkeit, das überhaupt Bombenkrieg oder Krieg zu nennen. Da war immer von Lufteinsatz und so weiter die Rede. Es ist mir Ende August ein Zeitungsartikel in der Wochenzeitung Die Zeit untergekommen. Das ist dieses Blatt, was so als dieses behäbige Oberstudienratsblatt gilt. Da schreibt der Autor in einem Artikel über Interventionismus und so weiter und so fort: Wo ist es hier? Also er schreibt oder beschreibt selber die Kriegsmaschinerie des Westens als die ganze verheerend tödliche Kriegstechnologie des Westens. Die ganze verheerend tödliche Kriegstechnologie des Westens, und das meint er nicht als, das wird irgendwie gegen sie sprechen, das wäre der Makel, den sie hätte, sondern nein, das ist der Pluspunkt, den sie hat, nämlich insofern sie, gerade weil sie so verheerend und so tödlich ist, ein umso entscheidenderes und umso effizienteres Druckmittel ist auf alle Schurken oder in Richtung mit Adresse aller Schurken auf der Welt, die bis jetzt sich nicht davon haben abbringen lassen, wie hier, da geht es um Assad, ihr Volk auf eine Weise zu behandeln, wie es im Westen nicht geduldet ist. Also diese Feier der Gewalt, in der wird einerseits die Gewalt gar nicht beschönigt, da wird gar nicht davon weggenommen, dass sie ist, bis hin zu dem, naja, sie ist brutal, und für die, die davon betroffen sind, da wird auch kein großes Aufhebens und keine Lüge drum gemacht, ist sie verheerend tödlich, wie gesagt. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen wird schwer Wert darauf gelegt, dass die Gewalt, immer wenn sie zuschlägt, im höheren Auftrag zuschlägt. Es wird ein Gegensatz konstruiert, damit zwischen nationalem Interesse, was dann auch so Adjektive kriegt wie bloß oder schnöd, und dem, dass es erlaubt ist, vielleicht sogar unter dem neuen Paragraphen der militärisch wahrzunehmenden Schutzverantwortung für auswärtige Völker, dass sie in dem Sinne geboten ist. Jedenfalls wird schwer Wert darauf gelegt, dass es, wenn die Staaten zuschlagen, sie das nicht wegen ihrer Interessen machen, sondern aus höherem Auftrag. Und das Einzige, was es an Kritik gibt, ist im Prinzip genau das Spiegelbild dazu. Nämlich, das kennt ihr, die Kritik an den Krieg, die darauf geht, der wird nicht in höherem Auftrag, sondern bloß aus Interesse geführt. Die Entlarvung, dass es nicht um Menschenrechte oder um irgendwas aus dieser Ebene geht, sondern um Öl, teilweise auch um Wahlkampf. Das war jetzt bei Libyen der große Schlager eine Weile. Der Sarkozy hätte es gemacht, um von seinem schlechten Stand im Inland abzusehen. Das ist die eine Variante, in der diese Kritik auftritt. Die andere Variante ist, und auch das ist eine gewisse Neuerung, auch das spricht für eine gewisse Brutalisierung des Herumrechtens und Herummoralisierens über Krieg und Frieden. Die andere Variante ist, dass man sagt, schnödes Interesse führt dazu, dass kein Krieg geführt wird. Also, zum Beispiel, warum greift der Westen nicht in Syrien ein bis jetzt? Ja, daran sieht man von wegen, denen geht es nur um Menschenrechte oder denen geht es nur ums Völkerrecht und was da so geboten und erlaubt ist, sondern die haben ihre Interessen. Also da dreht sich's richtig um. Da wird in eins gesetzt, Krieg ist Moral und Moral ist Krieg und Nicht-Krieg ist dann die Abweichung von dem Prinzip der Moral, dem alle staatliche Gewalt nach außen zumal angeblich verpflichtet ist. Gegen diese Entgegensetzung von nationalen Interessen und höherem Auftrag beim Krieg führen, soll heute Abend argumentiert werden. Nochmal, das theoretisch Trostlose nämlich an der Entgegensetzung ist, dass man sowohl von dem höheren Auftrag letztlich nicht viel mehr erfährt, als dass er eben das Höhere zu den schnöden Interessen ist. Und umgekehrt, die Interessen, wenn sie dann namhaft gemacht werden, als auch wieder gar nichts anderes vorkommen als das Gegenteil ihres Gegenteils. Das macht nämlich das Beliebige dann aus, dass derselbe, dass in demselben Artikel steht, möglicherweise sind die Franzosen und die Engländer bloß wegen Interessen in Libyen zugange und dann kommen die Interessen entweder gar nicht vor oder in einer Beliebigkeit, Öl und oder Vorherrschaft in Europa und oder Wahlkampf und so weiter und so fort. Woran man merkt, das ist weder eine Bestimmung des höheren Auftrags noch eine Bestimmung oder gar eine Kritik der Interessen, die dann eben, wie gesagt, bloß im Kontrast zum höheren Auftrag die niedere Kehrseite davon sind. Also dagegen die Behauptung, für die ich heute argumentieren will. Erstens, der höhere und sich dann immer in die entsprechenden völkerrechtlichen Formen gießenden und sich in diesen Formen äußernden, dieser höhere Auftrag ist kein Gegensatz zum nationalen politischen Interesse der Nationen, die da militärisch zuschlagen, sondern umgekehrt, dieser höhere Auftrag und die rechtliche Form, die er kriegt, passt dazu, dass das Interesse selbst eins der höheren Art ist. Die Interessen selbst, die nationalen, wie gesagt, die Argumente will ich nachher dazu sagen, wegen derer zugeschlagen wird mit militärischer Gewalt, die gehen gar nicht auf in so einem billigen Materialismus wie einem Zugriff auf Öl oder einem Zugriff auf Stück Land. Die sind selbst, gemessen an dieser Sorte Materialismus, auf einer methodischeren Ebene. Insofern passt sowohl die rechtliche Form, die sich diese Interessen dann geben, als auch glatt die moralische Lüge, die darum verbreitet wird. Deswegen zweitens ist das Völkerrecht mit seinen Mandaten und mit seinen Normen für den Gebrauch der Gewalt nach außen, inzwischen auch nach innen, weder eine Bremse noch eine Leitlinie. Es ist umgekehrt. Das ist die Behauptung. Das Völkerrecht wird gesetzt und das entsteht überhaupt im und durch den Gebrauch überlegener Gewalt, die es schafft, eben nicht einfach nur überlegen zu sein, sondern sich selber zur Quelle des Rechts zu machen, dem dann die anderen, dem der Rest der Welt zu folgen hat. Und darum wieder, das ist die dritte Behauptung, ist auch die Weltordnung, die durch und in diesem Völkerrecht geregelt ist, kein Zustand, der mal eintritt. So ungefähr soll man sich das ja vorstellen. Die Weltordnung wird geschaffen und dann ist the world a better place, sagt der Ami dann immer, sagt er noch dazu, das dauert jetzt möglicherweise 10 Jahre oder 15. Dabei ist es umgekehrt. Die Weltordnung ist überhaupt nichts anderes als die Konkurrenz der Gewalten, der maßgeblichen Gewalten, darum, dieser Weltordnung das Recht zu verpassen, an das die anderen sich dann zu halten haben. Und deswegen ist wiederum jetzt, das ist die vierte Behauptung, nur sehr bedingt bei den jeweiligen Kriegsgegnern selbst gelegen, dass sie ins Zielradar westlicher Bomberflotten kommen. Das liegt nur sehr bedingt und sehr vermittelt an dem, was diese Staaten machen, was sie tun und was sie lassen, dass sie die Objekte solcher gewaltiger Waffengänge werden, sondern umgekehrt. Der Grund, der letzte Grund dafür, dass sie dazu werden, das ist, dass die Gewalten, die mit diesen Kriegen beanspruchen, Weltordnung zu stiften, eben auch im Weltordnung stiften, im Definieren, was Weltordnung ist und was das Recht dieser Weltordnung ist, natürlich auch bestimmen, wer dagegen verstößt und wer außerhalb und wer innerhalb steht. Das sind von sich aus keine Outlaws, die sagen, uns ist diese Weltordnung scheißegal, diese Regeln kümmern uns nicht. Sondern umgekehrt, es wird an ihnen festgehalten und es wird an ihnen aus ganz anderen übergeordneten Gründen, soll bewiesen werden, festgehalten und exekutiert, dass sie außerhalb der Weltordnung stehen. Und fünftens, sozusagen gretchenfragenmäßig, was der Grund für diese Militanz ist, die zugleich immer darauf besteht, dass sie nicht einfach nur Militanz ist, sondern dass sie rechtens ist und dass sie nicht einfach nur rechtens ist, sondern selber Recht setzt. Der Grund für diese Militanz, der Grund für die kriegerisch ausgetragenen Unvereinbarkeitsbeschlüsse. Liegt im Gehalt der Weltordnung selbst. Liegt darin, dass die Interessen, die da geordnet werden und die der materielle Gehalt dieser Weltordnung sind, selber von einer Sorte Unverträglichkeit sind, dass die Staaten, die es sich leisten können, regelmäßig sich selber so unverträglich finden, dass sie sagen, diese Unverträglichkeit tragen sie aus bis zum elementarsten Gegensatz, bis zur elementarsten Bestreitung der Souveränität. Lasse ich den überhaupt noch gelten, so wie er ist? Gut, das sind die fünf Behauptungen. Das klingt hier immer so ganz für die ich jetzt im Folgenden argumentieren will. Wer immer einen Einwand hat zwischendurch oder eine Nachfrage, eine Ergänzung oder irgendwas nicht verstanden hat, der soll einfach mich unterbrechen und loskrakehlen. Ich krakehle dann schon zurück. Die drei, also so um, es gibt drei Schlager, was die völkerrechts- und menschenrechtsmäßige Begründung moderner Kriege anbelangt. Es gibt drei sozusagen Straftatbestände, die nicht nur völkerrechtlich einschlägig sind, sondern auch moralisch von aller Welt geteilt und die in unterschiedlicher Mischung eigentlich in jedem der großen Waffengänge des letzten Jahrzehnts vorgekommen sind. Das eine ist das Verbrechen des Terrorismus. Das zweite ist der illegale Besitz oder der Versuch, der sich illegale Massenvernichtungsmittel zu beschaffen. Und das dritte und neueste, die mangelnde Wahrnahme der, wie es heißt, Schutzverantwortung fürs eigene Volk, also die Verletzung von elementaren Menschenrechten durch eine Regierung. Alle drei Verbrechen sozusagen, wenn das mal Revue passieren lässt, werden immer wieder namhaft gemacht. Das war in Afghanistan so, das war beim Irak so und es ist bei Libyen auch so. Und deswegen, und sozusagen für den Beweis der ersten Behauptung, wie der höhere Auftrag und das nationale Interesse eigentlich zusammengehören, soll jetzt mal im ersten Punkt diesen Begründungen, diesen offiziellen Tatbeständen, die auch die Begründung eben für die Kriege gewesen sind, nachgegangen werden und mal auseinandergedröselt werden, was daran eigentlich die Ideologie und was daran Wahrheit ist. Fangen wir mal mit dem Terrorismus an und das will ich mal etwas ausführlicher machen, ausführlicher als die anderen beiden Punkte dann, unter anderem deswegen, weil wir ja jetzt auch vor 2 Wochen diesen quasi mit großer Orchesterbesetzung inszenierten 10. Jahrestag hatten und da ist ja viel Rührung unterwegs gewesen. Terrorismus, das war damals die offizielle Gründung in Afghanistan einzumarschieren und das war auch eine Nebenbegründung für den Irakkrieg, völkerrechtlich nicht so wahnsinnig einschlägig, aber moralisch umso mehr und seinerzeit, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern kann, hat dann im Zuge der Mobilisierung der Heimatfront in Amerika, glaube ich, 75% der Bevölkerung gedacht, Saddam Hussein wäre der Vorsitzende von Al-Qaida. Gut. Also Terrorismus, das ist so eine Sache. Einerseits kann es jeder jedem vorwerfen. Die Türkei hat es neulich vorgemacht, wieder war das nicht Terrorismus von Israel gegenüber diesen Friedensaktivisten. Umgekehrt Israel sagt, es sind sowieso alles Terroristen außer Amerika. Pakistan kann es gegenüber Indien äußern und Indien gegenüber Pakistan und so weiter. Auf der anderen Seite ist aber klar, bei Terrorismus, spätestens seit 9/11, soll man an sowas denken, wie nicht reguläre, quasi Privatmilitante, schlagen zu, und zwar auch nicht einfach schlagen irgendwo zu, sondern schlagen auf Zivilisten ein. Also suchen sich heimtückischerweise zivile Opfer. Das ist so ungefähr das Bild, was man über Terrorismus im Kopf haben soll. Und das ist immer das, woran appelliert wird. Und ich weiß nicht, wie viel ihr von diesem 10. Jahrestag jetzt in der Presse oder im Fernsehen verfolgt habt, aber da ist das richtig, da ist das ja so richtig hochgekocht worden. Und die Empathie, die man mit den Leuten, die früh ins Hochhaus kommen, ihren Computer anmachen und dann landet ein Flugzeug auf dem Schreibtisch. Dieses sich reinfühlen und sagen, oh Gott, ja, das möchte mir nicht passieren und deswegen Terroristen sind schlimme Leute und jetzt muss man doch auch was gegen tun, ist richtig ja nochmal evoziert worden. Ein bisschen schräg ist das natürlich. Erstens merkt man schon daran, wie einseitig diese Empathie verteilt ist. Denn wiewohl man es sicher nicht gern hat, dass man zivil in New York oder sonst in einer westlichen Hauptstadt oder sonst wo rumläuft und dann wird man erschossen, in die Luft gesprengt oder sonst was. Genauso wenig wird es einem, sagen wir mal, einem Opfer, das dann unter Kollateralschaden eines NATO-Angriffs läuft, gefallen, dass ihm das Haus überm Kopf zusammengeschossen wird. Das zweite Stück Lüge, was darin steckt, ist, wenn man sagt, diese Islamisten, die gehören bekämpft und so weiter, weil die greifen Unschuldige an. Das sind solche, die im Unterschied zu uns. Das Stück Lüge, was darin steckt, das zweite Stück ist, als ob man denen irgendwas nachgeben würde, als ob die ein Stück Pluspunkt mehr oder wenigstens einen Minuspunkt weniger auf ihrer moralischen Liste hätten, wenn sie, sagen wir mal, statt ziviler Angriffe, also Angriffe auf zivile Ziele, nur militärische Ziele quasi versuchen würden anzugreifen. Merkt man ja übrigens daran, der Pentagon, der fällt auch immer mit unter diese Betrauung von 9/11, der war ja nun eindeutig ein militärisches Ziel. Da hat niemand gesagt, okay, das kann man denen nachgeben, so ist es nun mal im Krieg. Und das dritte Stück Lüge ist, als ob die von sich aus, diese Terroristen, sagen würden, uns kommt es nicht auf militärische Ziele an, wir wollen und haben unser Gefallen drin und unser Zweck beruhigt sich darin, Zivilisten anzugreifen. Dass sie das tun, ist unbenommen, aber mal diese Fiktion aufgemacht, wenn man so einem Terrorfürsten, wie er dann heißt, vor die Wahl stellen würde, über 3000 zu allem entschlossene Selbstmordattentäter zu befehlen, die heutzutage froh sein können, wenn sie überhaupt noch irgendein Flugticket kaufen können. Oder über eine Armada von, ich weiß nicht, von Flugzeugträgern, mit der unter garantiert jedes militärische Ziel getroffen wird, dann wäre die Wahl bei dem klar. Insofern merkt man, jetzt nähert man sich mal allmählich ein bisschen dem, was die Wahrheit an dem Terrorismus ist, dass sie sich auf die Ziele verlegen, die dann ja in der Militärsprache auch Soft Targets heißen, weiche Ziele, liegt ja daran, dass sie zu dem anderen, zu einem effizienten Kampf gegen die wirkliche militärische Stärke derjenigen, die sie als ihre Gegner ausgemacht haben, überhaupt nicht in der Lage sind.